haben wir die Kinder herausgeschickt. Aber eigentlich sind wir alle Kinder. Ich bin jedenfalls ein Kind. Ich bin ein Kind Gottes und ich hoffe von euch, dass ihr es auch seid. Ich lese den Predigtext aus 1. Johannes 3, die Verse 1 bis 6. Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich. Gottes Kinder. Deshalb kennt uns die Welt nicht. Sie hat ja auch ihn nicht erkannt. Ihr Lieben, wir sind schon Kinder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbart wird, werden wir Gott ähnlich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Alle, die das voller Zuversicht von ihm erwarten, halten sich von allem Unrecht fern, so wie Christus es getan hat. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gott auf, denn Sünde ist nichts anderes als Auflehnung gegen Gott. Ihr wisst doch, dass Christus auf die Erde gekommen ist, um die Sünden der Menschen wegzuschaffen. In ihm gibt es keine Spur von Sünde. Wer mit ihm verbunden bleibt, sündigt nicht mehr. Wer aber sündigt, hat ihn nie gesehen und kennt ihn nicht. Ja, liebe Kinder. So ist es, ja. Ich bin übrigens auf die gleiche Verbindung zu Weihnachten gekommen wie Erwin vorhin. Ich habe auch erst so gedacht, ja, was hat dieser Text eigentlich mit Weihnachten zu tun? Weihnachten ist natürlich das Fest des Kindes, des Sohnes Gottes, der auf die Erde gekommen ist, ein Mensch wurde, ein Kind. Und wer dieses Kind annimmt, den macht Gott zu seinem Kind. Und so ist wahrscheinlich die Verbindung zustande gekommen zu diesem Text. Wir sind Kinder Gottes. Christen sind Kinder. Und es ist ganz gut, sich immer mal wieder daran zu erinnern, dass wir Kinder sind. Und sich zu überlegen, was heißt das eigentlich, dass wir Kinder sind? Was unterscheidet eigentlich Kinder vom Rest der Menschheit? Kinder haben große Vorteile. Sie haben zum Beispiel den großen Vorteil, dass sie nicht für sich selber sorgen müssen, sondern sie haben immer, wenn sie sich über irgendetwas Gedanken machen, jemand, dem sie ihre Sorgen erzählen können, dem sie ihre Sorgen bringen können. Sie leben mit einem doppelten Netz sozusagen. Das ist ein gewaltiger Vorteil. Sie müssen noch nicht einmal all ihre Fehler ausmachen, wenn sie irgendwas kaputt gemacht haben. Sachbeschädigung, letztlich hängen die Eltern immer dafür mit drin und stehen dafür gerade. Und in diesem Text heißt es, wir dürfen Gottes Kinder heißen. Ja, wir dürfen nicht nur Gottes Kinder heißen, sondern wir dürfen Gottes Kinder sein. Das ist etwas ganz Großes. Vielleicht ist es deswegen auch, dass es in dem Weihnachtslied sehr bewusst heißt, ihr Kinderlein kommt. Und jeder darf sich angesprochen fühlen. Ihr Kinderlein kommt. Johannes sagt in diesen Zeilen oder schreibt es, der Höhepunkt der Liebe Gottes. Ja, was ist der Höhepunkt der Liebe Gottes? Dass er uns was schenkt. Da haben wir gestern drüber gesprochen, was Gott uns alles schenkt. Dass er uns Gutes tut. Dass er es gut mit uns meint. All diese vielen Dinge finden in der einen Sache ihren gemeinsamen Nenner, den Höhepunkt der Liebe, nämlich, dass er uns in seine Familie aufnimmt. Wir dürfen zur Familie Gottes gehören. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Und ein Vater? Und was ist ein Vater? Mit Vätern haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Aber wenn es so läuft, wie es sein soll, dann ist ja wohl der Vater der, von dem ich komme, der, mit dem ich unglaublich verwandt bin. Der ist so wie ein Stück von mir, oder besser gesagt, ich bin ein Stück von ihm. Mein Vater, das war der, der mit meiner Mutter die erste Verantwortung für mein Leben gehabt hat. Mein Vater ist der, der für meinen Unterhalt zu sorgen gehabt hat. nach den gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland sogar bis zum 25. Lebensjahr, also eine ziemlich lange Zeit, der mir mein Lebensglück ermöglichen muss, der mit dafür sorgen muss, dass sich meine Persönlichkeit entfaltet und der sich darum kümmern muss, dass ich Bildung bekomme und Ausbildung. Und das kann sehr teuer kommen, das ist ein Opfer, ein großes Opfer. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Männer heute nicht mehr so recht Lust haben, Väter zu werden. Weil sie sich vor der Verantwortung scheuen und weil sie, ihnen ist das nicht geheuer, auf so lange Zeit gebunden zu sein. Und können sie das erfüllen? Können sie diesen hohen Anspruch erfüllen? Man spricht von der vaterlosen Gesellschaft. Vater sein, das ist ein ganz großer Begriff. Das ist eine Riesenaufgabe. Vater sein ist eine Herausforderung für uns. Aber die gute Nachricht ist, Gott ist diese Verantwortung nicht für uns. Gott steht dazu. Ich bin euer Vater. Ich will euer Vater sein. Ich will euer Vater bleiben. Wir dürfen ihn so anreden, wie wir Vater sein. Zudem dürfen wir Vater sagen, der so groß ist, dass alle Himmel ihn nicht fassen können. Der von Anfang an war und der ewig sein wird, wenn die Welt vergeht, er wird immer noch da sein. Unser Vater wird immer noch da sein. Und er passt auf seine Kinder auf, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Und das heißt auch, dass dieser Vater das Gespräch mit uns haben will. Er ist da. Da für mich und da für dich. Können wir darüber eigentlich noch staunen oder ist uns das schon so geläufig? Haben wir so oft gehört, dass wir eigentlich gar nicht mehr groß darüber nachdenken, was für ein Wunder das ist, dass Gott unser Vater sein will. Das gibt es nirgends, in keiner Religion. Weihnachten heißt nicht, dass alle unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Weihnachten heißt nicht, dass alle Fragen dieser Welt gelöst werden. Weihnachten heißt nicht, dass auf Erden jetzt nur noch Frieden und Sonnenschein ist. Haben wir gerade Sonnenschein draußen, aber die dunklen Zeiten kommen auch wieder. Weihnachten bedeutet auch nicht nur, dass der Sohn Gottes eben mal in die Welt hineingekommen ist. Weihnachten heißt, der Sohn Gottes ist gekommen und nimmt uns in seine Welt mit. Wir kommen mit dazu in die Familie Gottes. Ich bin und bleibe Gottes Kind. Nicht nur Weihnachten, alle Tage. Und dann den zweiten Punkt, den ihr auf der Folie lesen könnt, Kinder vor der Himmelstür. Also dann ist ja alles klar, liebe Kinder, Kinder Gottes, Gott sorgt für euch. Wir sind Gottes Kinder, wir gehören zu seiner Familie, wir sind Bürger des Himmels. Und die Frage ist, wie verändert uns das eigentlich? Macht es irgendwie einen Klick? Dann ist irgendwie was anders an uns zwei unter uns, unserer Gemeinde, beantragen im Moment die deutsche Staatsbürgerschaft. Was passiert dann? Macht es einen Klick? Oder wenn wir gucken, oh, du siehst auf einmal so deutsch aus, oder Nadja auch. Ja, die beiden, die zurzeit diesen Prozess unterlaufen, sicher nicht so ganz. Und leider ist es eben bei den Kindern Gottes auch oft so. Friedrich Nietzsche, der Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, hat ein böses Wort gesagt. Er hat gesagt, erlöster müssen die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Warum macht es da nicht Klick und man kann es erkennen? Gehst du über die Straße, siehst einen und denkst, ah, Gottes Kind, eindeutig, klar. Jesus sagte doch von seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wohlgemerkt, ihr seid das Licht der Welt, nicht ihr sollt es sein. Oder möglicherweise seid ihr sogar strebt danach, das Licht der Welt zu sein. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Und Paulus schreibt in seinem Brief, im zweiten Brief an die Korinther, ihr seid der Brief Christi. Ihr seid der Geruch Christi, ihr riecht nach Christus. Na klar. Steht ja da im Text. Warum die Welt uns nicht erkennt, steht hinter mir. Deshalb kennt uns die Welt nicht. Sie hat ihn ja auch nicht erkannt. Das stimmt. Das kann man erleben, habt ihr sicher auch schon erlebt. Unverständnis auf der ganzen Linie, belächelt werden. Und weltweit, im weltweiten Maßstab, ist es erst recht richtig. In Indien hat man den Christen in Orissa angedroht, dass der 25. Dezember, also der heutige Tag, ein schwarzer Tag sein wird für die Christen. Man hat schon Verfolgung angedroht für heute. In Abwandlung könnte man sagen, einmal Christ werden ist wie dreimal abbrennen. Sicher stimmt auch, nicht jeder, der sich Christ nennt und so ein bisschen fromm tut, ist echt. Ist auch wahr. Aber das stimmt eben leider auch. Wir werden dem hohen Anspruch nicht gerecht, Gottes Kinder zu sein. Wenn die Jünger Jesu trotz allem das Licht der Welt sind und trotz allem Salz der Erde sind, trotz allem durch die Christen Menschen auf die Spur kommen und zu der Erkenntnis kommen, Gott ist echt und er möchte eine Beziehung zu mir, bei ihm kann ich meine Schuld loswerden. Wenn das so eintrifft, dann ist da auch sehr viel Gnade im Spiel. Aber trösten wir uns nicht zu sehr mit dieser Gnade. Es müsste eigentlich unser ständiges Gebet sein, dass wir anderen nicht durch unsere Unheiligkeit vor Gott im Weg stehen. Wir sind Kinder, wir sind es aber vor der Himmelstür. Wir sind noch nicht auf der anderen Seite. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar, schreibt Johannes. Wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel. Und das bedeutet auch, dass sich Jesus in unserem Leben noch nicht so voll durchgesetzt hat, wie wir es uns wünschten. Wir haben ihn eingeladen und dann ist das Wunder passiert, keiner kann sich selbst zu Gottes Kind machen, aber Gott kann uns zu Gottes Kindern machen, wenn wir Jesus einladen. Aber da ist noch so viel, dass andere uns als wirklich Gottes Kinder noch nicht wahrnehmen können. Sehr vieles an uns. Das Ziel ist klar. Wir werden ihm, Gott, dem Vater, gleich sein. Wir werden keine Götter natürlich, so wie es die Mormonen lehren. Ihm gleich werden heißt nicht, dass wir Götter werden. Wir werden aber mit ihm in seiner Welt leben. Und auch leiden und tränen. Elend, Krankheit und Tod ist auch erleben in unserer Gemeinde. Streit, Krieg, sie haben in Gottes Welt keinen Platz. Das ist das Ziel des Weges, auf dem wir noch sind. Das steht klar vor Augen. Wir werden in der Gemeinschaft mit Gott reden, die leben, die ganz unmittelbar ist. Jetzt redet Gott durch uns, zu uns, aber irgendwie muss er sein Reden immer so übersetzen, dass wir es auch verstehen, wir Menschen. So direkt können wir ihn nicht wahrnehmen. Weihnachten heißt, wir sind in der ewigen Gottesgemeinschaft zu Hause. Und deswegen Konsequenz, dritter Punkt, seht ihr auch schon, null Toleranz gegenüber der Sünde. Klar kann man sich trösten mit der Barmherzigkeit Gottes. Boah, es ist ein Wunder, wenn, also, obwohl die Christen so drauf sind, wie sie drauf sind, heute noch Menschen zum Glauben kommen. Aber das kann es nicht sein. Wer Kind Gottes ist, bleibt auf einem klaren Weg. Klar in dem Sinne, dass es ein klares Ziel hat. Er kennt das Ziel. Er muss nicht mehr orientierungslos immer im Kreis durch die Gegend tragen. Er muss nicht jederzeit mal hinterherhecheln und sich den Modetrends anpassen. Das kann auch eine Qual sein. Auswahl stresst. Wer schon weiß, was er will, der hat es leicht. Also ich habe es gut. Ich weiß immer, wenn ich eine Hose brauche, wo ich hingehe. Ich sage jetzt nicht, in welchen Supermarkt. Ich weiß, in welche Ecke die sind. Und ich kenne meine Größe. Und ich greife mir zwei, packe sie ein, gehe zur Kasse, fertig ist das. Andere haben es nicht so gut. Das ist nicht nur beim Geschenke einkaufen oder Hosen einkaufen, so. Das gibt unser ganzes Leben tausend Möglichkeiten, viele, viele Optionen. Wir müssen uns ständig entscheiden. Wohl dem, der schon weiß, was er will und was er braucht und wo er hin will. Und darauf kommt es an. Vom Ziel her den Weg bestimmen lassen. Wenn ich das Ziel kenne, weiß ich auf den Weg. Was bringt mich näher zum Ziel, zu der Gemeinschaft mit Gott? Wie kann ich mich schon heute darauf einstellen? Wie kann mein Leben heute schon ziemlich möglichst nah an dem rankommen, wie es eigentlich mal sein soll? Und was hindert mich auf dem Weg? Und was bringt mich voran? Jesus hat ja gebetet für seine Jünger, als er im Garten Gethsemane war. Das Kreuz vor Augen. Letztes Gebet praktisch für die Jünger. Und er betet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst. Gott hätte uns im Moment unserer Bekehrung, unserer Wiedergeburt zu sich hinaufnehmen können in den Himmel. Hätte er machen können. Das wäre eine einfache Sache gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Er mutet uns zu, dass wir hier sitzen. Und dass es, irgendwann im neuen Jahr wieder losgeht mit dem Alltag. Er mutet es uns zu, weil wir noch eine Mission haben. Ein Auftrag. Und eins der größten Aufträge davon ist der, von dem die Weihnachtsgeschichte uns erzählt, von den Hirten, was die gemacht haben. Von denen heißt es, als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Das Wort ausbreiten, das ist so wichtig. Kann man sich wie ein Bild vorstellen. Gott will, dass wir seine Boten sind. Seine Boten mit unseren Worten und auch mit unseren Taten. Er hat uns auch den Auftrag gegeben zu lieben. Dafür sind wir da auf der Welt. Dass wir mit Menschlichkeit leben. Mach's wie Gott, werde Mensch, lautet ein Spruch. Dass wir auch anderen Mut machen, dass wir ihnen Mut machen, ihr Leben nach Gottes guten Ordnung zu leben. Wir haben auch einen Auftrag zur Anbetung, was wir vorhin im Lied getan haben. Ihm unser Leben, was wir haben, geben. Darin, das ist Anbetung, dass wir uns an Gott freuen, der uns annimmt und der sich uns geben will in seinem Sohn. Gott will, dass wir jetzt schon singen und feiern. Und dabei gilt für Johannes ganz krass, null Toleranz für die Sünde. Er sagt es ganz radikal, so dass uns der Atemstock, wer mit ihm verbunden bleibt, sündigt nicht mehr. Weihnachten ist das Fest der Freude. Ich denke, ich habe es ziemlich deutlich gesagt in dem Predigt. Das ist richtig, aber es ist natürlich nur der eine Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass Weihnachten auch Kampfansage ist. Der Kampfansage an die Sünde. Das Nein zum ganz weit weg sein von Gott. Die Sünde hat kein Wohnrecht mehr. Als Kinder Gottes sind wir dem Teufel entrissen, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist, weil er sie weggenommen hat. Sünde ist da, aber sie hat kein Wohnrecht mehr. Sünde ist da, so wie der Einbrecher in der Wohnung steht. Er ist da, aber er hat kein Wohnrecht, definitiv. Null Toleranz für Einbrecher. Polizei anrufen. Und dafür sorgen, dass der Einbrecher wieder wegkommt, hinter Schloss und Riegel. All dem, was uns losreißen will von Gott, was die Gemeinschaft mit ihm stört, dem kann man nicht konsequent genug absagen. Zum Schluss zwei Nebenbemerkungen, um vielleicht einem falschen Verständnis vorzubeugen. Nebenbemerkung 1. Null Toleranz der Sünde gegenüber gilt zuallererst für unser eigenes Leben. Und nicht für das Leben der anderen. Zuallererst. Es fällt uns ja grundsätzlich leichter, bei den anderen Schuld zu erkennen. Und Sünde, Gottesverfernung und Fehlverhalten, das ist relativ gut dran. Erst im eigenen Leben. Und dann sind wir zur Seelsorge bevollmächtigt und beauftragt. Dann erst können wir ganz im Sinne Jesu hilfreich sein. Er sagt, zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge und dann kümmere dich um den Splitter im Auge deines Nächsten. Und dann, ja, dann ist die Vollmacht da. Vorher aber gar keine Vollmacht. Paulus drückt so aus dem Galaterbrief: Brüder und Schwestern, auch wenn jemand unter euch in Sünde fällt, müsst ihr zeigen, dass der Geist Gottes euch leitet. Bringt einen solchen Menschen mit Nachsicht wieder auf den rechten Weg. Passt aber auf, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. Helft einander, eure Lasten zu tragen. So erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns lassen. Eindeutige Worte. Also ungefähr 10-mal so viel Aufmerksamkeit für die eigenen Sünden als für die Sünden des Nächsten. Das ist eine gute Mischung, denke ich. Und die Nebenbemerkung 2 zum Schluss. Wenn hier dieses krasse Wort steht, über das ihr bestimmt gestolpert seid und wo ihr euch vielleicht auch dran geärgert habt, wer mit ihm verbunden bleibt, sündigt nicht mehr, heißt nicht, dass richtige Kinder Gottes bereits jetzt sündlos wären. Denn man muss natürlich den ganzen Brief lesen eigentlich, um rauszukriegen, was das hier bedeutet. Und wenn man den ganzen ersten Johannesbrief liest, wenn man guckt, Kapitel 1 und Vers 9, da wird man fündig an einer Stelle, da heißt es, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Also der Johannes geht davon aus, dass nach wie vor Sünde im Leben der Kinder Gottes ist, die aber kein Wohnrecht hat und der man auch auf keinen Fall irgendein Wohnrecht gestatten darf. Er möchte uns vergeben und er möchte uns reinigen. Die Medizin unseres Lebens liegt nicht so sehr drin, ständig auf der Suche nach irgendwelchen Sünden zu sein, sondern sie liegt darin, in ihm zu bleiben. In ihm bleiben. Wir in ihm und er in uns. Nicht krampfhaft nach Sünden suchen. Besser in ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben, dann passiert etwas in unserem Leben. Dann wird er dafür sorgen, dass zu gegebener Zeit, wenn wir es vertragen können, die Sünde aufgedeckt wird. Und dass wir dann erste Reaktion mit dieser Sünde zu ihm hingehen können und sagen, bitteschön, Herr, ich brauche Vergebung und ich brauche Heilung. Ich kann so nicht leben. Nehmen wir das Angebot an, in ihm zu bleiben. Dann ist jeder Tag Weihnachten und das wünsche ich euch. Amen.